Schönen guten Abend. Auf keinen Fall sehen Sie Verachtung in meinem Blick. Sie sehen große Dankbarkeit an Frieda von Amon und Holger Pilz und Pia Elisabeth Leuschner und Louis, der dahin die Technik bedient, sodass das hoffentlich heute ein guter Abend wird und ich diese Rede für Sie gut sprechen kann. Ich lese sie ab. Sie ist bearbeitet worden von Frieda von Amon. Es ist nicht so, dass jeder Lyriker und jeder Mensch der Literatur einfach alles makellos richten kann, wenn er beim ersten Mal ansetzt, sondern es muss kontrolliert bearbeitet, immer neu besprochen und darüber geredet werden. Gedichte aus auf Netzhaut vom Verhandeln des Poetischen im Öffentlichen. Sehr geehrte Damen und Herren, Netzgedanken. Denk ich an Daten in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, frei nach Heinrich Heine. Nephila Komazi ist 4 Zentimeter lang und hat 12 Zentimeter lange Beine. Sie wohnt in einem südlichen Gebiet Afrikas, wohl den Wissenschaftlern, die einen über den genauen Ort in Unkenntnis lassen und damit Urlaubsträume wachhalten. Und sie baut ein Netz, das über 1 Meter Ausdehnung haben kann. Nephila Komazi ist eine Radnetzspinne. Sie wurde 2009 entdeckt. Armillaria ostoiae ist an sich 9 Quadratkilometer groß. Das sind mehr als 9 Fußballfelder, wächst seit 2400 Jahren verborgen in der Erde des Mellor National Forest in Oregon in den USA und taucht nur vereinzelt auf und wird sichtbar. Dann als gelber Hallimasch oder auch Ständerpilz an Baumstümpfen. Im Jahr 2000 wurde er entdeckt. Nora Gomringer ist 1,75 Meter groß und lebt in Bamberg. Ihre Tätigkeit als Autorin hat sie ein breites Netz von Lesern, Interessenten, Followern und Produzenten aufbauen lassen. Sie hat 5000 Facebook-Freunde, derzeit 3086 Follower auf Instagram, versteht, dass ihre Website im Netz besonders mittwochabends und samstags frequentiert wird und dies vor allem von Frauen zwischen 25 und 45, obwohl die Käufer ihrer Bücher eher 55 plus sind, aber auch meist weiblich. Die meisten veröffentlichten Kritikerstimmen zu ihren Büchern jedoch sind männlich. Wie der Riesenpilz wurde Nora Gomringer im Jahr 2000 entdeckt. Dreimal Netz, dreimal Produzenten. Was noch fehlt, sind Einkaufsnetz, U-Bahn-Netz, Netzstrumpf und beim Netz neben aller Struktur und Möglichkeiten die Maschen, die Löcher, das Nichts zwischen dem Etwas. Mit dem vielbeschworenen Netz hat es so seine Tücke, ist es doch eigentlich kaum sichtbar und damit dem unterirdischen Myzel des Pilzes ähnlich, das sich nur hier und da sichtbar manifestiert. Sichtbarkeit in Sachen Virtualität hat mit Endprodukten zu tun, mit Content-Providern, Geräten, Smartphones, Rechnern, Festplatten, Speichern, Servern, Rechenzentren, großen Gebäuden, in die dicke Kabel geleitet werden und in deren Kellern es brummt und blinkt und ständige gute Belüftung herrschen muss. Das erste Mal, dass der Begriff Netz nach dem Haarnetz in breiter Masse verwendet wurde, war, nachdem Sandra Bullock im zahmen Cyberkrimi The Net um Leib und Leben fürchten musste. Gut 20 Jahre später sehen wir die Verfilmung des Endzeittechnik-Dramas The Circle, in dem das Mitmachen im Netz im Wesentlichen mit Sektenstrukturen parallelisiert wird. Über verschiedene Serien, Filme, die mit mehr oder weniger plakativen Mitteln und Inhalten von Vernetzungen, Möglichkeiten, Risiken und Erweiterungen erzählen, vermeint die Mehrheit der User, was für ein Wort, ich bin ein Gebraucher, Verbraucher, eine, die etwas braucht, den Blick hinter die Quellcodes zu erhalten. De facto aber sind wir wohl nicht weiter als die kleinen Mädchen und Jungs, die sich wie magisch angezogen um Baustellen einfinden und die mit offenen Mündern den Baggern bei, ja bei was im Einzelnen eigentlich, zusehen. Ich glaube, das erste Gut, das virtuell wurde und in ein weltweites Netz eingespeist wurde, doch in seiner Eisbergmasse unsichtbar blieb bis heute, ist Geld. Das Online-Banking ist nur die folgerichtige Entscheidung, die virtuellen Geldmengen in entsprechenden, nämlich physisch unsichtbaren Bergwerken immenser Ausmaße liegen, verwalten und wachsen zu lassen. Was unsichtbar ist, kann durch die Welt gereicht werden, ohne Hände zu beschmutzen. Dieses Pecunia non olet hat es nie. Geld ist Spur und hilft bei der Spurensuche. In allen Kriminalfilmen ist klar, dass gefasst wird, wer mit Kreditkarte zahlt. Nur Bares ist Wahres, wenn man unsichtbar bleiben möchte auf der Erdoberfläche. Wer heute aber etwas auf sich hält, der erpresst in Bitcoin. Unsichtbare Währungen für unsichtbare Transaktionen. Ist auch interessant. Seit Luhmanns Theorien um die Vereinzelung der Strukturen, der Systeme, ist die Not der Verknüpfungen dieser Einzelvorkommnisse besonders deutlich geworden. Gedanklich muss es immer wieder gelingen, die Daten, darin die Fakten, Fiktionen, die Gegenstände des Geistes zu verbinden in Strukturen, die sowohl Festigkeit schenken, als auch Expansion zulassen. Die Löcher im Netz werden zunehmend interessanter. Auch wandelt sich die Sprache um sie herum. Die Fliegen, die der Spinne entgehen, sich nicht im Klebfaden verheddern, werden schlauer, geschickter, sind in ihrer Konsequenzlosigkeit zunehmend wichtiger, weil sie die Maschen zeigen, die die Struktur ebenso vervollständigen wie das Gewebe, wie die Stille den Lärm, die Farben das Spektrum zwischen den Nichtfarben auffüllen. Mein eigenes Schreiben ist mittlerweile eine Netzangelegenheit. Wie andere Autorinnen und Autoren meiner Generation habe ich das Netz und einzelne Social-Media-Plattformen als Orte der Publikation, Selbstmitteilung, Beobachtung und des Abgleichs, des Sendens und Empfangens vollkommen akzeptiert. Wenn ich einen Monat lang kein Gedicht schreibe, aber über 60 Posts platziere, die alle mindestens 60 Likes und 10 Kommentare erhalten, habe ich, so vermeine ich es, einen Beitrag zur Kultur der Lettern geleistet. Ob es Literatur ist, müssen andere beurteilen. Paratext ist es allemal. Ich fungiere als Vernetzer. Facebook nennt mich einen Influencer. Ich mag das Wort fungieren. Es steckt dem Laien Fungus, der Pilz, darin. Und damit ist das Myzel auch in diese Idee hineingesetzt. Die Spinne webt ihr Netz, der Pilz lässt es wachsen, die Gomringer pflegt es. Von der Poesie zu reden, offiziell und feierlich, wird von diesem Haus, welches sich der Lyrik zur Gänze verschrieben hat, einer dichtenden Person als Ehre zugesprochen. Und das Ergebnis wird Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ans Herz und bei Erwerb in die Tasche gelegt. Die Poesie ist Käuferinnen und Käufern eine tragbare Sache, sie vereint und doch trennt sie auch. Sie ist festes Bindeglied und blinkender Zeitstrahl durch die Jahrhunderte und sie scheint Unsterblichkeitselixier, denn seit mehreren Dekaden wird sie tot gesagt. Ah, so, falsch gedrückt. Und lebt doch weiter. Und mirt ihr ihre Produzentinnen und Produzenten, die Dichterinnen und Dichter. Hin und wieder ist sie ihrem Ursprung nach mündlicher orientiert, dann noch wieder ganz Schrift, ganz Hermetik, Ziselierung, Distanz. Sie lebt, ist Geist der Zeit und formt den Zeitgeist. Die Poesie hält dies alles auch als Spannungszustand aus. Ihre Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, nicht immer. Ich saß just hier in diesem Haus, als Ilma Rakusa ihre Rede zur Poesie hielt und bei ihren wunderbaren Betrachtungen zu Listen und Aufzählungen in der Lyrik einen meiner Holocaust-Texte verwendete und mich völlig unvorbereitet damit ins Herz traf. Wer sich für Lyrik interessiert, hat sich in der Regel bis zum etwa 30. Lebensjahr auf eine Art von Umgang mit lyrisch geformter Sprache eingelassen, hat ihre Vermittlung in der Schule geschätzt oder lediglich ertragen und abgehakt, ist dann nochmal dem ein oder anderen Text begegnet, der es vermochte anzusprechen, zu erheben, gar Trost oder Rührung zu spenden. Die Lyrik gilt als Vademecum für die Herzgebrochenen. Der Lyriker ist eher männlich als weiblich, hat eher lockiges Haar als glattes. Er träumt eher, als dass er sich ums Bausparen kümmert. So die Klischees meines Berufsstandes, denen noch weitere zuzusprechen sind, die für schöne Gespräche sorgen, wenn ich meine anfängliche Empörung überwinden konnte und befinde, dass mir der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, die missionarische Mühe wert ist. Die Mühe, meine Lage, mein Lieben darzustellen, überhaupt die Lage der Poesie aus meinem Blickwinkel. Seit ich 20 Jahre alt war, bin ich veröffentlicht. Das bedeutet in meinem Fall, dass mein Werk, seitdem ich von Gruppello in Düsseldorf zu Woland und Quist in Leipzig und Dresden im Jahr 2006 gewechselt bin, von zwei Männern verlegt wird, die ihr Handwerk aus geteilter Leidenschaft fürs Büchermachen herausgelernt haben. Leif Greinus und Sebastian Wolter leiten zusammen mit der im letzten Jahr hinzugekommenen Carina Fenner den Verlag, der sich seit der Mitte der 2000er Jahre stetig aufgebaut und um Autorinnen und Autoren, Sortiment und Texte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitert hat. Ich bin in einem ungewöhnlichen, guten Haus gelandet. Bücher und CDs werden in Absprache mit der Verlagsleitung so gestaltet, wie ich es mir wünsche. Ich lege Wert auf die Beteiligung an diesem Prozess. Es ist mir wichtig, Grafikerinnen und Grafiker nennen zu dürfen, mit denen ich arbeiten möchte, weil ich ihre Arbeit schätze und über die Jahre verfolge. Für mich ist ein Lyrikband in der Konzeption einem Album in der Musik ähnlich. Es muss im Band klingen. Und aus ihm heraus. Gute Grafik, angenehmer Schriftsatz, ansprechende Gestaltung befördern ein gutes Verhältnis des Lesers, der Leserin zum Text. Wer da unkt, der Text müsse bar und bloß wie das Christkind zur Weihnacht vor Ankunft der Heiligen Drei Könige vor einem sezierenden Auge zu liegen kommen, hat die Kraft der Lyrik unterschätzt, die ich bewerten möchte wie einen starken Theatertext, den selbst die ärgste Inszenierung nicht verfälschen kann, nicht trüben, nicht ruinieren. Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich zunehmend mit dem Aussehen von Texten und ihrer Verwendung in den neuen Medien, sprich bei Facebook, Instagram und bei Twitter. Diese großen sozialen Plattformen fungieren als Megafone für Texte und mitunter auch als Brenngläser für die Selbstinszenierung ihrer Verfasserinnen und Verfasser. Kitsch und schlechte Gedichte, die schlampig formuliert und deren Autorinnen und Autoren keine Sensibilitäten, geschweige denn Kenntnisse über Traditionen und feste Topoi, wie auch Stilistik in der Literaturgeschichte aufweisen, erleben große Bühnen in diesen Netzwerken. Dichterkarrieren begründen sich allein durch die tägliche Präsenz, das Posten eines Textes. Dabei ist es fast egal, ob der Text selbst verfasst ist oder ein Text aus fremder Feder. Allein die Bezugnahme auf eine bestimmte Textart und darin ausgedrückte Sensibilität erlauben es dem Nutzer, sich den Anschein eines poesieaffinen Menschen zu geben. Es geht darum, sich als Dichter zu inszenieren. Das Bild des Dichters ist dabei ein vollkommen überholtes. Meist geht es darum, einen Menschen in selbstgewählter Parallelexistenz zum Arbeitsleben des Gesellschaftsgros zu erschaffen. Ein Wesen, das tatsächlich, wie Walter, unter einem Baum auf einem Stein sitzend, die Beine überschlagend zu finden wäre. Ein Trubadix. In eigene Gedanken verstrickt, die Klampfe im Anschlag, der Federkiel gespitzt, die Finger immer ein bisschen voller Tinte. Dass eine Frau so anzutreffen wäre, wird selten mit ins Klischeebild hineingedacht. Dass die neuseeländische Dichterin Janet Frame tatsächlich immer wieder genau nur ohne Federn, sondern mit alter, klappernder Schreibmaschine unter griechischen Olivenbäumen saß, als sie Gedichte schrieb, die sie wie Loren aus dem Bergwerk ihrer von Angstzuständen gequälten Seele, belastet mit ihrer Menschenscheue und sozialen Unbeholfenheit, auf sehr bedachten Schienen emporfahren ließ. Zutage gebracht wurden starke Texte, die berühren mit Themen, die zur gleichen Zeit von Anne Sexton und Sylvia Plath in konfessioneller Art verhandelt wurden. Beziehungsleben, Liebe, Sexualität, Vergangenheitsbewältigung, Gegenwartsverdruss. Die Gedichte Janet Frames sind dagegen mehrfach gefiltert und lassen sich zwar gegen den biografischen Hintergrund der Dichterin lesen, sind aber Kunstwerke, die für sich stehen. The Suicides. It is hard for us to enter. The kind of despair they must have known. And because it is hard, we must get in by breaking the lock, if necessary, for we have not the key. Though for them there was no lock, and the surrounding walls were supple, receiving as waves, and they drowned, though not lovingly. It is we only who must enter in this way. Temptations will beset us once we are in. We may want to catalogue, what they have stolen. We may feel suspicion. We may even criticize the decor of their suicidal despair. May perhaps feel it was incongruously comfortable. Knowing the temptations then, let us go in deep to their despair and their skin and know they died because words they had spoken returned always homeless to them. Das Englische war die erste Fremdsprache, mit der ich in Kontakt kam, als mein Vater 1986, da steht er mit Max Bill, viele Jahre bevor ich geboren wurde, als mein Vater 1986 für ein Semester Gastprofessor an der University of Southern California war. Ich war 6 Jahre alt, erlebte ein richtiges amerikanisches Halloween-Fest mit Babysitter, der Lizenz zum Horrorfilme sehen und Süßigkeiten essen. Innerhalb von 3 Monaten sprach ich gut und akzentfrei Englisch, konnte schwimmen, diente der Familie als Frühwarnsystem für Erdbeben. Denn während unseres Aufenthaltes waren es 3 schwerere. Meine Beziehung zu Los Angeles frischte ich als Abiturientin auf, als ich 2000 für einen Praktikumsaufenthalt zur Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufbrach und dort die Oscarshow für 2001 vorbereitete. Ich nahm Kontakt zu alten Bekannten auf und schlenderte durch die immerwährenden Sonnentage oder saß in dunklen Kinos und sah mir die Filme an. Damals war mein erstes Buch erschienen und ich arbeitete an einem neuen Band, konnte der Welt noch nicht antworten auf die Frage, ob ich denn nun Autorin sei. Gedichte waren für mich blattgebundene Textarten, die höchstens durch die Stimme ein anderes Medium für ihre Verbreitung fanden. Bedenken Sie, erst 4 Jahre zuvor hatte ich, zur selben Zeit wie sicher einige von Ihnen, meine erste E-Mail geschrieben. Da war ich 16 Jahre alt und absolvierte meinen amerikanischen Highschool-Abschluss in Pennsylvania, wollte Kunsthistorikerin, Medizinerin und immer noch Musical-Darstellerin werden. Des amerikanischen Ostens prägte sich damals tief in mich ein. Nicht umsonst werden die Wälder des William Penn für die nächste Entsprechung Deutschlands auf nordamerikanischem Grund gehalten. Die Amish People haben dort eine Form der deutschen Sprache konserviert, fahren mit Kutschen über die Landstraßen. Dort schrieb ich Gedichte, um mein Heimweh und Alleinsein besser zu verstehen. Ich las Remarks, im Westen nichts Neues, Platons Symposion und hörte mich durch die Songtexte der frühen Shakira, als alles, was sie sang, noch in kolumbianischem Spanisch war und hoffte, mit Textsicherheit meinen Spanischlehrer für mich einnehmen zu können. In der Schule lasen wir während des Jahres 14 Lektüren gründlichst, darunter Hawthorns The Scarlet Letter und mein Lieblingsgedicht des Transzendentalismus, William Cullen Bryans Text Thanatopsis. Hier, den Kopf hält sich William Cullen Bryant. Für das eigene Schreiben tauschte ich früh das handschriftliche Notat für die Tastatur ein. Und finde bis heute, dass das Tippen der Geschwindigkeit des Denkens, aber vor allem der des Sprechens angemessen ist. Wenn ich schreibe, muss ich das Getippte vor mich hinlesen, scherzhaft nenne ich meinen Schreibtisch einen Schreitisch, versichere aber eine angenehme Mitbewohnerin und Nachbarin zu sein. Die ersten Blogs tauchten in den frühen 2000er Jahren auf und die erste Sekundärliteratur über das Phänomen folgte. Lesen on screen stand manchem Feuilleton in direkter Konkurrenz zum Lesen eines Textes im Buch. Eine ganze Zeit lang wurden so Äpfel mit Birnen verglichen, denn auch gab es Texte, die ausschließlich als Texte für den Cyberspace gedacht und konstruiert waren. Mittlerweile werden die meisten dieser frühen Experimente als gescheitert bezeichnet, doch die Literatur im Netz lebt fort. Vom erwähnten Sinnspruch Kitsch über Texte, die wieder für die kleinen und Kleinstformate ersonnen werden, die die sozialen Medien etwa bieten. Twitter bietet seit November 2017 280 Unicode-Zeichen pro Eintrag. Hier funktionieren Sinnsprüche und so manches aus der konkreten Poesie, abgetippte Gedichte oder auch Haikus. Während eines längeren Japan-Stipendiums hatte ich einer Zeitung eine Haiku-Reihe zu landestypischen Süßigkeiten angeboten. Wichtig war mir die Kombination aus Bild und Text und dafür der möglichst einfache, selbst kuratierbare Rahmen. Content-Erstellung im Netz, für das Netz. Reis bleibt Reis mit Schwein, umschlossen das Sesamkorn blinzelt im Schlund. Ich lese nochmal. Das macht man doch eigentlich so, ne? So ganz getragen und ernst. Reis bleibt Reis mit Schwein, Sie können auch die Silben zählen. Umschlossen das Sesamkorn blinzelt im Schlund. Foto? Good. Schiso-Drink, das ist nur der Titel. O Basilikum, schmeckst wie Zauberspruch in Pink. Auf Eis gegen Yen. O Basilikum, schmeckst wie Zauberspruch in Pink. Auf Eis gegen Yen. Rose Milk Tea ist das. Sanft wogt Milch um Earl Greys Gunst. Im Mund sind Wolken. Oh. Rose Milk Tea ist das. Sanft wogt Milch um Earl Greys Gunst. Im Mund sind Wolken. Wurde nie veröffentlicht. Und ich habe mich durch wirklich alle Süßigkeiten Japans gegessen. Ich habe sie alle beschrieben. Wie bei längeren Auslandsaufenthalten in Russland und China etwa, fiel es mir schwer, mich sprachlich auf das Erlernen der Sprache vor Ort einzustellen. Weil ja meine Aufgabe vor Ort die Arbeit an einem Lyrikband war, der dann 2017 auch erschien, Moden. Der Band schließt meine Trilogie Monster Poems, Morbus und eben Moden ab. Ich verhandle darin Krankheiten, Ängste, popkulturelle Phänomene und Traditionen, Bräuche und thematisiere den Missbrauch von Privilegien, das Festlegen solcher durch Rasse und Geschlecht, Konstrukte. Zwischen 2017 und 2010 und 2017 sind alle Texte der Trilogie entstanden. Die Bände wurden allesamt vom erwähnten Grafiker Reimer Limmer gestaltet. Die Bücher sind übergroß, sehr bunt und durch meine namentliche Begünstigung zwischen Goethe und Heine Platz im Regal zu finden, sind die Bände dort immer gut aufgehoben. Schließlich ist Heinrich Heine mein Lieblingsdichter. Heinrich Heine existiert im Netz als Zitatenschatz wie die meisten toten Dichter. Hin und wieder erscheint ein Video auf YouTube, das einen Sänger oder Sprecher bei der Rezitation seiner Texte zeigt. Selten wird Heine von Frauen adaptiert. Dabei schrieb er ihnen, wenn auch manchmal Frauen gegenüber skeptisch im Urteil, sehr schöne, kritische, lyrische Rollen zu. Ein Weib. Sie hatten sich beide so herzlich lieb. Spitzbübin war sie, er war ein Dieb. Wenn er Schelmenstreiche machte, sie warf sich aufs Bett und lachte. Der Tag verging in Freud und Lust. Des Nachts lag sie an seiner Brust, als man ins Gefängnis ihn brachte. Sie stand am Fenster und lachte. Er ließ ihr sagen, oh, komm zu mir. Ich sehne mich so sehr nach dir. Ich rufe nach dir. Ich schmachte. Sie schüttelt das Haupt und lachte. Um 6 des Morgens ward er gehängt. Um 7 ward er ins Grab gesenkt. Sie aber schon um 8 trank roten Wein und lachte. Hier sehen wir die göttliche Anna Magnani, die sich amüsiert. Hier Heinrich Heine. Dieses Gedicht kann einem fast als Drehbuch für einen Kurzfilm dienen. Die Beziehungen beider Personen sind klar, bewusst, oberflächlich durch ihre Handlungen charakterisiert. Er ist der Unglücksvogel, sie nimmt es leicht und die tödlichen Konsequenzen für ihn sind ihr nicht mehr als Anlass zum Trinken und Fröhlichsein. Warum diese Frau ist, wie sie ist, so anscheinend kaltherzig, wo er doch schmachtet, die Beantwortung dieser Frage, das könnte eine inszenatorische Aufgabe sein, das Erschließen eines Prätextes oder Nachworts zur Haupthandlung, die sehr klar ist. Poesiefilme, die Gedichte als Drehbuchgrundlage verstehen, sind eine so sprunghaft vervielfältigte Kunstform geworden, dass sich bereits große Filmfestivals spartenweise diesem Vergnügen widmen. Jetzt komme ich gerade aus England, habe da festgestellt, da kennt man das gar nicht so. Erzähle ich hier, als das wäre es ein Globalphänomen, aber wieder ist es ein wirklich deutsches Phänomen. In Deutschland gibt es das Zebra-Poesie-Festival von Berlin ausgehend, jetzt von Darmstadt aus. Es werden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, daran zu denken, ein Gedicht wirklich als sein Drehbuch zu verstehen und es zu verfilmen. Und wir haben eins zusammen gemacht, mein Schlagzeuger Philipp Scholz, und Louis wird diesen Film zeigen. Er heißt Vielmals. Noch ist alles schwarz. Jetzt wird's hell.
Vielmals. Einmal tanzte der Bauer so wild im Matsch, dass das Kalb sich erschreckte. Einmal nahm ich Rizinus und verlor das Kind. Einmal lief sie einem Mann nach, der sie partout nicht wollte. Einmal wollte ich einen Apfel vom Baum schütteln und bekam 10 auf den Kopf. Einmal kam ein Soldat und als ich ihm die Hand geben wollte, sah ich, dass da bei ihm keine mehr war. Einmal schoss ihr das Blut in den Kopf, als er einen Ländler mit dem Landrat tanzen sollte. Einmal pinkelte sie im Stehen, um ihre Füße auf der eiskalten Weide zu wärmen. Einmal stand ein Kuchenbuffet und das Haus duftete nach Erinnerungen, weil sie keinen mehr backen würde. Einmal rief er mich beim Namen meiner Schwester. Einmal war der Bauer so müde, dass er im Stall auf meiner Schwester einschlief. Einmal erzählte ich der Lehrerin, was uns passierte auf dem Hof. Einmal kam sie zu Besuch. Einmal und nie wieder. Einmal schüttelte ich die Betten und die Federn wirbelten herum wie im Märchen. Einmal sagte sie, sie wolle den Bruder in der Stadt besuchen und der Bauer sagte, vielleicht. Einmal wieder sagte er, vielleicht. Einmal noch, fragte sie. Einmal zeichnete ich einen großen Hund und schraffierte seine Umrisse, weil es wichtig ist, unberechenbar zu bleiben. Einmal kam ein Brief an meine Schwester an und der Bauer las ihn ihr vor in ihrer Kammer. Der Bauer las sehr langsam. Einmal hielt ich eine Hand im Dunkeln, sie war warm und weich. Einmal war die Mutter bei uns und trank Schnäpse mit dem Bauern. Einmal berührten sich dabei ihre Hände, gleich packte sie ihre Tasche und ging, ohne auf mich gewartet zu haben. Einmal kam ich nach Hause, zu einem leeren Haus. Nie war ich glücklicher. Einmal fiel ein Hund in die Jauchegrube. Einmal musste der Jäger kommen, der trank auch Schnäpse. Einmal sagte meine Schwester, sie könne rennen wie der Wind. Einmal war das Fenster offen, bevor alle wach waren in diesem Haus und der Wind wehte hinein. Einmal stand ich im Nachthemd, es war sehr früh und ich sah meiner Schwester nach, wie sie rannte wie der Wind. Einmal stellte ich Milch, Brot, Schnaps auf den Tisch. Einmal fasste er mich an, sagte Worte, die ich nicht verstand, zeigte Geheimnisse auf. Auf einmal war und blieb ich meine Schwester. Ersetzte ein und das andere Mal einen Menschen mit einem anderen. Einmal noch sah ich die Glühwürmchen im Glas, wurde noch einmal meine Schwester. Einmal mein Bruder dann, der Wind.
Das ein Beispiel, ja, für Cindy Schmid. Das ist ein Beispiel von Poesiefilm, so wie ich sie verstehe und wie ich sie auch pflege und produzieren lasse. Das hier ist eine absolute Auftragsarbeit an die Filmemacherin Cindy Schmid, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie so Dreisat-Filme gesehen haben. Und im Lutherjahr hatte die sehr schöne so Stop-and-Go-Animations von Luther eben immer wieder mal. Und da habe ich gedacht, die frage ich mal, ob sie eines oder mehrere der Gedichte verfilmt. Und das hat sie so getan. Es gibt in der Art, wie ich Poesiefilme ansetze, auch ganz andere. Es gibt dann die, wo sie mir ständig selbst so auf die Schnute gucken, ne, so da müssen, wenn sie den Film angucken. Es gibt also wirklich Aufnahmen, die absolut mit frontal zu tun haben und damit anzuzeigen, dass der Sprechakt, das Sprechen vor anderen, eine Anstrengung ist und auch eine Deformation und hat nichts mit Schönheit und mit Inszenierung, hat viel zu tun, aber es hat eben nicht mit einer Ästhetik, die auf Schönheit aus ist, zu tun. Und deshalb, wenn Sie einfach auf den YouTube-Kanal gucken möchten, wir haben jetzt nur den ausgewählt für heute Abend, dann sehen Sie verschiedene dieser Filme, die ich seit sicher 10, 15 Jahren mache und mit denen ich herumreise. Arbeiten sind dann zum Beispiel auch, und deshalb auch diese mediale Verschränkung dann, mit Musikensembles, die eben nicht mehr sagen, wir wollen nur quasi mit den Musikern im Ensemble spielen und sitzen, sondern wir möchten gerne auch eine Videoarbeit mitnehmen oder einen Dichter direkt da mit auf die Bühne setzen. Und weil ich ja nicht immer mit so einem schönen Ensemble rumtouren kann, sage ich dann, ich mache eine Videoarbeit. Diese Videoarbeit wird dann zu den Stücken entweder gezeigt oder als Zwischenstück, als einzelnes Werk. Im Moment ist das Flex-Ensemble an mir dran mit einer Osterpassion und einer Osterpredigt zu einem Arvo Pärt-Stück, und zwar Stabat Mater. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, aber auch eine Ehre. Und so will ich das versuchen, so anzusetzen. So viel zu Filmen und Poesie. Ich bin absolut ein Fünkchen in dieser Welt. Es gibt so viele großartige Poesiefilme. Klicken Sie sich einfach mal durch. Das heißt wirklich Poesiefilm. Unter diesem Stichwort werden Sie viele ganz abgefahrene und auch zum Teil sehr klassische Dinge sehen. Vom einfachen Sprechakt, wo ein Mensch durch den Garten wandelt und irgendein schönes Gedicht von Heine eben spricht und ganz getragen und ein bisschen langweilig. Oder eben was poppig Inszeniertes und lebhaft Gemachtes. Lebhaft ist auch der. Während der Dichter Ulrich Koch seine Texte unveröffentlichte wie veröffentlichte unter einem Pseudonym bei Facebook einträgt und zur Diskussion freigibt, halten sich die meisten Kolleginnen und Kollegen, die auch verlegt sind, fern von dieser Methode, um Aufmerksamkeit für ihr Werk zu erzeugen. Der Vater einer Studienfreundin, die Mutter einer Kollegin, der Sohn, die Tochter, der Bruder, die Schwester, sie alle können sich im Netz eine andere Identität erschaffen und nicht wenige greifen dabei zu der des Künstlers. Mit dieser Identität verbinden sie Sanftheit, kritische und gütige Weltanschauung, Hingabe an eine Sache, Leidenschaft, manche sicherlich auch agitative Kraft und Auflehnung. Im Bild des Künstlers steckt auch 2019 viel Widersprüchliches, wobei das Idealbild des Schriftstellers durchaus an den Gedanken des prototypischen bildenden Künstlers angeglichen wird, der generell als der freiere, wildere Geist gilt. Im Atelier rastlos umherlaufen, schlägt stundenlanges Sitzen oder Stehen am Pult in der Einbildung vieler Betrachter allemal. Mir war stets wichtig, die bildende Kunst nicht zu weit von der Literatur abzutrennen, die ja durch ihre klangliche Komponente die Musik in sich mitführt. Seit Jahren sammle ich Kunst, versuche kleine und größere Arbeiten zu erstehen, die mich schriftstellerisch auch weiter beschäftigen und die mir zu Gefährten werden durch die Jahre. Hätte Wisława Szymborska gekonnt, vielleicht hätte sie ihren Vermeer gerne zu sich nach Hause genommen. Vermeer. Solange diese Frau aus dem Rijksmuseum in der gemalten Stille und Andacht Tag für Tag Milch aus dem Krug in die Schüssel gießt, verdient die Welt keinen Weltuntergang. Vielleicht aber, und das beweist die Präsenz dieses Textes in einem Jahreskalender in Postkartenformat, verstehen immer mehr Kuratoren und Verleger die Anziehungskraft poetischen Textes beziehungsweise die magnetische Wirkung von Text zu Bild und umgekehrt. Lyrikreihen in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Poetry in Motion in der New Yorker Subway sind längst etablierte Plattformen poetischen Diskurses geworden. In den letzten 10 Jahren häufen sich die Anfragen für Texte in Museumskatalogen und ich habe begonnen, zu allen Werken in meiner Sammlung lyrische Texte zu verfassen, sodass bei einer Ausstellung aller Werke statt eines klassischen Katalogs ein Lyrikband in die Hand gegeben werden kann. Text im öffentlichen Raum, guerillapoetische Interventionen sind vor den Kritzeleien und Ritzungen in Stein, die man im Vesuv zerstörten Pompeji fand, bekannt geworden. Wo immer der Mensch seine Umwelt aktiv gestalten kann, macht er Gebrauch von Gestus, Kontext und Text. Er schreibt sich den Mauern seiner Umgebung ein. Das geschieht noch heute in den Ausdrucksformen von Graffiti und Schablonenkünstlern. Text war immer Teil dieser Bewegung. Die ersten weltweit auftauchenden Kilroy Was Here Nachrichten bis zu Jenny Holzers Textinstallation rufen Text und Kontext auf, lassen uns Aussagen auf Aussagen formulieren. 2010 hatte man sich entschlossen, das Gedicht Avenidas des schweizerisch-bolivianischen Dichters Eugen Gomringer an die Außenwand der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin anzubringen. Dies war der ausdrückliche Wunsch der damaligen Präsidentin, die den ersten Preisträger des Alice-Salomon-Preises für Lyrik, nämlich Gomringer, ehren wollte und den Text aufgrund seiner Originalsprache Spanisch für den Geist der kulturell gemischten Gemeinde, in der die Hochschule stand und steht, als perfekt bewertete. 2017 entbrannte eine heiße Debatte um die Tragbarkeit eines wie vom ASTA der Hochschule befunden sexistischen Gedichts. Entrüstet über diese Kategorisierung eines Textes, der es versteht, in 6 Worten eine Straßenszene lebhaft, aber vor allem wohlwollend vor seinem Leser, seiner Leserin entstehen zu lassen, wehrte sich der Dichter gegen die Tilgung des Textes. In Deutschland entbrannte eine Debatte um den Anfang vom Ende. Dieser Akt der Zensur schien die kulturelle Landschaft zu spalten. Mittlerweile ist der Text abgelöst, vielleicht erlöst worden von einem Ort, der ihn nie wirklich wollte. Text losgelöst vom Blatt kann Text, Klang oder Bild werden. Und die direkte Kombination von Text und Bild kann in vielerlei Variation gewinnend durchgespielt werden. Der Shootingstar des Netzes in Sachen Poesie ist die indisch-kanadische Dichterin Rupi Kaur, die mit täglichen kurzen Bild-Gedichttafeln Einblick in ihr poetisches Vermögen gibt und deren Bücher, die nach dem Instagram-Erfolg gedruckt wurden, 100.000-fach gekauft werden. Auf einmal liest die Welt Lyrik. In der Art der Präsentation handelt es sich um das Wort mit entsprechender, oft origineller Illustrierung. Ein konventionelleres Beispiel zeigt ein in Umrisslinien gezeichnetes Grammophon rechts unten im Bild und eine schwebende Zeile in Minuskeln über die Seite gesetzt. Together we are an endless conversation. Buh. Diese Art des reduzierten Textes ist seit der konkreten Poesie und Ernst Jandls wie auch Yoko Onos Werk nicht wegzudenken und von daher direkt miteinander in Bezug zu setzen. Trotzdem gibt es Qualitätsunterschiede. Instagram-Profile wie das des in Bern ansässigen Sebastian Winkler, Musée de Matériaux, sowie die Textbilder, wie sie von Text-Based Art gesammelt werden, sind tausende Male am Tag geklickt und geliked. Diese Accounts, wie auch das der Münchner Literaturaktivistin Bettina Böck. Moment, ich klicke da jetzt ein paar so durch. Frau Böck ist auch anwesend. Guten Abend, Frau Böck. Hallo. Da kommt was. So. Sind lebhafte Schnittstellen in Sachen Textbetrachtung und Autorschaft. Das Netz wird an der Stelle unendlich vielgestaltig, an der es über sich selbst nachzudenken beginnt. Da ist es seiner kleinen Einheit Text übrigens gleich. Ich zeige Ihnen ganz winzige Beispiele, einfach nur so Accounts, wo man eben drauf guckt, wenn man jetzt mit seinem Smartphone unterwegs ist und dann sieht man auf einmal Texte. Die Leute machen gar keine Bilder von ihrem Essen mehr, sondern sie machen Bilder von Texten. Nicht? Und dann nimmt man jeden Tag eine Dosis Bild, sprich eine Dosis Text auch ein. Würde man ein Buch aufschlagen, hätte man einen sehr ähnlichen Effekt. Noch immer, ja. Ja, einfach nur so ein paar verschiedene Accounts, die sich rein um Texte drehen. Jeden Tag kommen neue dazu. Auch den Text an sich inszenieren, zerschneiden, auf dem Schneidbrett auflegen. Und hier haben wir ihn. Ich habe seit einer Weile darüber nachgedacht, ob es eine für die Abbildung in sozialen Netzwerken ideale und auch zulässige Form der Lyrik geben kann, ob das Bild oder der Text einzeln zählen sollten oder ob man eine Union zwischen Text und Bild herstellen könnte, wie man sie bei der Betrachtung von Bildern von Anselm Kiefer etwa erfährt, von Heiner Blum und zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern, die es verstehen, Text zu inszenieren jenseits des Blattes. Ich begann 2015 mit der Reihe der Texte in natürlicher Umgebung. Eine 20-teilige Gedichtsammlung, bei der nicht eindeutig zu klären sein soll, ob das entstandene Bild vom Text der Text an sich ist oder ob der Text allein für sich stehen kann. Ich nehme eine Alltagssituation in den Blick, schreibe einen Text zu ihr, drucke ihn aus, schneide ihn aus und füge ihn in den Kontext ein, aus dem heraus er erdacht, in den er denklich eingepasst wurde und inszeniere ihn. Das entstandene Foto gilt für mich als das Gedicht. Reizvoll bleiben für mich die Erfassbarkeit des Textkörpers in dem einen Blick, die Freude an der Inszenierung und das Zusammenspiel von Rezeption und Konzeption. Zum Abschluss, damit alle dann bald wieder atmen können, auch ich, zeige ich Ihnen 5 Beispiele dieser Texte in natürlicher Umgebung. Aufs Nutella-Glas zu schreiben. Fett wirst du vom Kummer, der nach mir kommt. Und sterben wirst du von den Zigaretten. Ich bin das Glück und ich habe Eichhörnchen als Zeugen. Die sind viel süßer noch als ich. Für die Armen, die das nicht sehen können und nur der Stimme lauschen, man sieht ein Schneidbrett und da ist ein Text quasi unten aufgelegt und aus dem dann ein Tellerglas muss natürlich auch da zu sehen sein. Dann ein Selbstporträt. Ich starb mit Geldern auf den Konten. Das war das Peinlichste. Auf Facebook lebe ich ewig, da muss schon einer 10-mal posten, dass ich tot bin, sonst kapiert das keiner. Und ohne Foto, das liken die sonst alle. Die Küche war wie immer leer seit Jahren. Für wen kochen, wenn man nur leer ein guter Mensch sein kann? Ich starb mit einem Müllsack, prall gefüllt im Bad. Daran können alle sehen, dass ich ein Mensch, sehr einsam war. Mit Haaren, Nägeln, Wimpern, Zähnen, Lippen und auch Träumen zwischen Watte und Tampon. Hier ein Blick auf meine Rücksprechanlage und auf der steht, ja, ist so, in meinem Haus in Bamberg, da muss ich, da steht das Frankenlied auf und die Wanderfahrt, ne? Und dazwischen habe ich einen Text platziert, an den ich immer, also an dessen, den habe ich dort erdacht, also wird er auch dann da hineingesetzt, so ja der Gedanke dieser inszenierten Texte. Ich habe nämlich überlegt, was steht denn jetzt so auf unseren Häusern da, nicht nur in Franken, sondern überhaupt, vielleicht wenn es europaweit gedacht ist. Und ich lebe ja in Bamberg in einem schönen Schloss, das ich verwalten darf. Und dieses Haus hat Rottwelsche Zinken eingraviert in den Stein. Und Rottwelsche Zinken, das ist ja so ein bisschen Geheimsprache, wenn man ja Go Travel oder so jetzt gucken würde, ne, da gäbe es auch so Markierungen, man wüsste, ah ja, hier kriegt man das und das. Früher im Mittelalter gab es das eben auch schon, man hat die Häuser markiert und hat sich mitgeteilt in einem Informationsnetz, was es dort zu erwarten gibt. In meinem Haus steht eingeritzt, hier ist gute Herberge. Und das ist sehr schön, weil wir versuchen wirklich eine gute Herberge für Künstlerinnen und Künstler zu sein. Trotzdem, was steht auf den Häusern zum Teil? Haussegen übersetzt aus Rottwelschen Zinken. Komm nicht rein, bleib draußen, zieh weiter. Hier kein Platz, alles voll. Sprich keiner wie du. Die Hausfrau trägt Hosen, das Hund beißt. Die Kinder im College overseas. Kocht keiner, alle dünn. Geh weiter zum Nachbarn, den will keiner. Der hat wenigstens Zeit. Hier, Wasser. Nehmen. Nee, echt? Geht doch. Kann man jetzt. Sie hat noch nicht getrunken. Ja, klar. Im Märchen. Im Märchen kommen Tauben und auch Mäuse und helfen, wenn ich alles fallen lasse. Sieh da, sie kommen auch im Jetzt. Muss man nur warten. Und es hilft, dass man vorm Tod die Fenster nur leicht angelehnt belassen hatte. Und jetzt jemand umgefallen, das passt nicht so gut. Ja, und weil ich sehr viel über Medizin und medizinische Praxis schreibe, habe ich eben auch mal einen Text mit in eine Praxis genommen, im wahrsten Sinne. Ich war bei meinem Gynäkologen, da habe ich auch den Text erdacht Und er hat mir dann geholfen, ihn dort auch zu inszenieren. Es gibt auch ein paar Texte, die ich also jetzt seit Jahren herum habe und herumnehme mit. Und für diesen Text habe ich sogar Nutzungsrechte verkauft auf 5 Jahre in einer Arztpraxis in Tübingen. Da hat es der Gynäkologe an die Decke gedruckt. Ja, ist besser als mein Gynäkologe in Bamberg, muss ich mal sagen, weil da sieht man oben, where is Waldo? Und dann sagt er mal, suchen Sie den Mann mit der blöden Mütze. Ich so, okay, also es gibt mehrere Gynäkologen, die sich solche Scherze ausdenken. Und hier hat mal einer sich ein Gedicht von mir dahin geschrieben für 5 Jahre. Bilderbuch Uterus. Wie schön alles in Ihnen doch liegt. Das macht einiges wett. So malerisch, was ich ertaste, formbeständig und wohlorganisiert. So etwas ist ererbt. Ihre Mutter muss sehr schön gewesen sein, unten herum. Da kann werden und schlüpfen, auch nisten wird leicht. Gerade hier ist alles ganz vortrefflich. Aufgeklappt schaue ich Ihnen niemals in die Augen, Madame. Sehr geehrte Damen und Herren, es war mir ein Anliegen, Ihnen die Verwendung von Texten als visuelle Schautafeln, wie man sie auch schon im Barock kannte und pflegte, mit ihnen experimentierte und sie in der damaligen Emblemstruktur als Muster für das Welt- und Kunstverständnis anwendete, aus meinem persönlichen und innerhalb meines für Poetik verwendeten Bezugsrahmens vorzustellen. Diese Textinszenierungen stellen neue Herausforderungen für ihre Kritiker dar. Bildrezeption, Tradition der Hermeneutik in der Kunstgeschichte und des Designs, Kulturgeschichte und Sehgewohnheiten müssen in Betracht gezogen werden. Auch an dieser Stelle ist das Netz eine hilfreiche, unendliche Landschaft, überfordernd und relativierend zugleich. Ich vertraue darauf, dass die Inhalte der Lyrik stets stärker sind und sein müssen als jede Inszenierung, die man ihr addiert oder auch hin und wieder aufdrängt. Ein gutes Gedicht kann selbst sein Dichter nicht ruinieren. Mein nächster Lyrikband setzt sich mit dem Thema Glaube auseinander und hier verhält es sich ähnlich. Ein vernünftiges, sich bewährendes Menschen- und Gottesbild können Menschen und Götter nicht erschüttern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.